Das Thema heute soll sein die Hochschulreformen, die aktuellen Veränderungen im Hochschulbereich unter dem Titel von wegen Wissensgesellschaft. Der polemische Titel wird sich, glaube ich, gleich am Anfang klären. An den Hochschulen wird zurzeit viel reformiert, heftig reformiert. Alte Rechte werden abgeschafft, neue eingerichtet. Das betrifft alle Bereiche. Das betrifft die Studiengänge, die Studienabschlüsse. Das betrifft die Lehrenden und die Studierenden. Das betrifft die Finanzierung der Hochschule. All das passiert nicht deswegen, weil sich Professoren oder Studenten über ihre Wissenschaft und Ausbildung beschwert hätten, sondern die Veränderung geht aus von der Politik, die meint, dass die deutschen Hochschulen dringend reformiert gehören. Und ich will anfangen mit zwei Zitaten der maßgeblichen Politiker, die Auskunft darüber geben, was sie an den Hochschulen und warum ändern wollen. Das eine ist aus der Regierungserklärung von Schröder am Anfang dieses Jahres. Und da hat er Folgendes gesagt: Das Wohl und Wehe der deutschen Volkswirtschaft, die Chance, in Deutschland Wohlstand zu erhalten und wo immer es geht zu mehren, hängt von unseren Fähigkeiten ab, Geld zu mobilisieren, um in die Zukunft zu investieren. Wenn man sich die Situation in Europa anschaut, stellt man fest, dass Deutschland, was die Forschungs- und Entwicklungsausgaben angeht, besser ist als der Durchschnitt, besser ist als die großen Industrienationen, mit denen wir in erster Linie zu konkurrieren haben, aber deutlich schlechter als zum Beispiel die Skandinavier. Es ist völlig klar, wenn wir oben bleiben wollen, wenn wir Spitze bleiben wollen in der Weltwirtschaft, dann müssen wir mehr in Forschung und Entwicklung investieren. Und wir müssen es jetzt tun, wir können es nicht auf die lange Bank schieben. Ich will noch ein zweites Zitat anfügen, mehr werden dann auch heute nicht kommen, von der Bildungsministerin, die ihre Reform wie folgt begründet. Bildung und Forschung sind von strategischer Bedeutung für die Zukunft unseres Landes. Hochqualifizierte Arbeitskräfte und exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und die Vernetzung von Forschung und Gesellschaft zählen zu den wichtigsten Voraussetzungen für ein innovatives Klima und hohe Wettbewerbsfähigkeit. Angesichts der immer größeren Bedeutung, die wissenschaftliche Erkenntnisse für unser Leben, die Kultur, die Wirtschaft und das soziale System zukommt, wird es umso dringlicher, dass sich die Hochschulen dem aus der zunehmenden Globalisierung resultierenden Veränderungsbedarf stellen, die sich damit bietenden Chancen nutzen und den notwendigen Reformprozess aktiv gestalten. Also von der Wissenschaft hängt unsere Zukunft ab. Warum? Die Auskunft ist eindeutig. Wir brauchen mehr Wissen. Wir brauchen mehr Studenten, bessere Studenten, qualifiziertere Arbeitskräfte. All das braucht man wegen der Konkurrenzfähigkeit des Standorts und als Potenz für die Nation. Das ist schon mal eine erste Auskunft über die Wissensgesellschaft. Auch eine erste Antwort zu dem Titel von wegen Wissensgesellschaft. Es wird gleich gesagt, das Wissen, das wir brauchen, ist nicht gedacht, ich mache es mal mit dieser Opposition, als Mittel der Leute. Es ist nicht gedacht, wir brauchen mehr Wissen, damit sich diejenigen, die mit Wissen zu tun haben oder alle, eben in der Welt auskennen, Bescheid wissen über die Welt. Es ist auch nicht gesagt, erst recht nicht gesagt, wir brauchen mehr Wissen, um die Welt praktisch zu beherrschen und den Interessen gemäß einzurichten. Und es ist noch nicht mal darin ausgedrückt, selbst wenn es nicht für die Leute ist, dass sie mehr Wissen haben, dass wenigstens das Wissen dafür da zu sein hätte, dass sie mit mehr und besseren Gebrauchswerten, die das Leben erleichtern, ausgestattet werden, die Wissenschaft es dazu bringt und dafür das Wissen da zu sein hat. Nein, das Wissen ist von vornherein als Mittel des Standorts und der Potenzen der Nation ins Auge gefasst. Wir müssen spitze sein, damit wir in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, Globalisierung ist da ein Stichwort, spitze sind, führend sind oder wieder führend werden. Es geht mir also bei dem Vortrag jetzt gar nicht darum, nachzuweisen, das muss man gar nicht nachweisen, was der Zweck, das Anliegen dieser Hochschulreform ist. Es geht darum, Wissenschaft und Ausbildung als Mittel der Standortkonkurrenz zu effektivieren. Das ist angekündigt in den beiden Zitaten. Worum es mir jetzt heute geht, ist darzustellen, welche Rolle das Wissen und die Ausbildung darin spielen sollen. Ich kann es auch sagen, es stand auch in der Ankündigung drin, ich will ein Licht werfen auf die schäbige Rolle, die das Wissen in dieser Gesellschaft spielt, das Wissen, das als Mittel des Standorts und der Potenzen der Nation ins Auge gefasst ist. Und ich will das in mehreren Schritten machen und an mehreren Beispielen machen, nämlich ich will in einem ersten Schritt etwas sagen, was heißt es, eine Wissenschaft und Ausbildung zu mobilisieren für den Standort? Wodurch genau ist sie eigentlich diese Potenz, als die sie von den Machern, den Standortverwaltern, ins Auge gefasst wird? Ich will in einem zweiten Schritt dann über das Programm, das Spitzenforschung jetzt heißt. Exzellenz braucht es in Deutschland an den Hochschulen. Darüber im zweiten Teil reden und dann in einem dritten Teil über das Schlagwort, wir brauchen mehr Markt und Wettbewerb auch im Hochschulbereich. Um dann in einem vierten Punkt zur Ausbildung was zu sagen, etwas zu sagen, was heißt es, wenn jetzt an den Hochschulen neue Studiengänge und Abschlüsse, Bachelor und Master eingeführt werden, warum wird das gemacht? Studiengebühren ebenfalls. Das ist im Groben die Gliederung von dem, was ich heute behandeln will. Wir können es so machen, das ist ja ein übersichtlicher Rahmen, wenn es Fragen zu den einzelnen Punkten gibt oder Einwände auch gibt, wenn man mit der Analyse, die ich vortrage, nicht einverstanden ist, dann kann man sich melden und wir können in ein Gespräch kommen. Ansonsten kann man sich's auch anhören und ich ziele mal darauf, dass man zum Schluss auch genügend Zeit hat zum Diskutieren. Also zum ersten Punkt, Mobilisierung einer Wissenschaft, die für das Kapital nur schafft, mal als Überschrift. In den Zitaten ist gesagt worden, von den Fortschritten ist ausgesprochen worden, von den Fortschritten in Forschung und Technologie, in Wissen und Bildung erwartet sich der Staat den zukünftigen Erfolg auf dem Weltmarkt. Und zwar noch ganz anders als von dem anderen großen Reformprojekt, das in Deutschland mit Erfolg durchgezogen wurde. Damit meine ich die Sozialreformen der Agenda 2010. Interessant ist übrigens, bezeichnend auch, dass das Programm zur Spitzenforschung ein Bestandteil dieser Agenda 2010 ist. Während die Sozialreformen, also das Programm, mehr arbeiten für weniger Geld, Sozialstaat billiger gestalten, Verarmung, als alternativloses Programm einerseits ins Auge gefasst ist, so erwarten sich andererseits diejenigen, die das veranstalten, nicht den großen Durchbruch in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt, wenn die anderen Konkurrenten, Osteuropa ist da ins Auge gefasst, Südostasien, dieselben Rezepte anwenden und es klar ist, in einer Billiglohnkonkurrenz wird man nicht den großen Durchbruch erzielen können. Es muss sein, aber dass darüber Deutschland auf dem Weltmarkt so vorankommt, das erwarten die Standortverwalter nicht. Umgekehrt von Forschung und Entwicklung, von Naturwissenschaft, von Wissenschaft erwarten sie sich, mehr Sie fassen es ins Auge als einen positiven Hebel für die Behauptung ihrer Position auf dem Weltmarkt, auch für vielleicht Durchbrüche, dass man auf Dauer, wie Sie es ausdrücken, Spitze ist. Wodurch eigentlich? Durch zweierlei. Sie sagen, wir brauchen Produkte und wir brauchen Produktionsverfahren hier in Deutschland, die Spitze sind. Bei den Produkten, wenn Sie an Produkte denken, die Standortverwalter, wenn Sie sagen, wir brauchen ein innovatives Klima in Deutschland, dann sind diese neuen Produkte gleich ins Auge gefasst von den Standortverwaltern. Nicht als, das sind neue Gebrauchswerte, die für jedermann da zu sein haben, sondern sind ins Auge gefasst, wir brauchen neue Waren, die, über die andere Nationen nicht verfügen, sodass die Unternehmen, die sie auf den Markt bringen, im Wettbewerb auf dem Weltmarkt konkurrenzlos sind. Das sind Produkte, mit denen kann man Zahlungsfähigkeit auf dem Weltmarkt abschöpfen. Es gibt dafür keine Konkurrenz. Und dann sind diese Produkte ein wunderbarer extra Gewinnbringer. Das ist die eine Idee dabei. Also bei Produkten müssen wir mit neuen Produkten, konkurrenzlosen, auf dem Weltmarkt auftreten. Das zweite, Produktionsverfahren. Auch da, wieder als Opposition vorgetragen, ist selbstverständlich, wenn die Standortverwalter von neuen Produktionsverfahren, besseren, die wir brauchen, reden, dass sie dabei nicht im Auge haben und die nie geplant sind dafür, zu sagen, neue Produktionsverfahren mit weniger Arbeit, die Produkte herzustellen, das erleichtert jedem die Arbeit. Auch da ist klar, neue Produktionsverfahren brauchen wir, damit die Unternehmen, die diese anwenden, billiger, kostengünstiger produzieren können und trotzdem auf dem Weltmarkt zu Preisen, die konkurrenzfähig sind, verkaufen können und einen ordentlichen Gewinn einstreichen. Und dass diese Kostensenkung nicht eine Wirkung von naturwissenschaftlichen Innovationen, chemischer oder physikalischer Eigenschaften ist, sondern der ökonomischen Anwendung dieser Maschinerie, dieser neuen Produktionsverfahren entspringt, nämlich der Anwendung, dass man sagt, diese neue Produktionsverfahren müssen mehr bezahlte Arbeit, Lohnkosten einsparen, als sie selbst kosten und darüber den ökonomischen Effekt der Gewinnsteigerung bringen. Das ist darin eingeschlossen. Also beide Geschichten, wir brauchen mehr Forschung und mehr Entwicklung, ist gedacht als Mittel, wir brauchen Produkte und Produktionsverfahren, Waren, Geschäftsbringer, die einen Vorsprung darstellen, über die wir exklusiv verfügen und darüber sie als Gewinnbringer für die Unternehmen wirken. Und was für die Konkurrenz der Kapitale gilt, gilt für die Konkurrenz zwischen den Nationen erst recht. Also alles, das wirft übrigens auch ein bezeichnendes Licht auf das Wissen, dass der absolute Vorsprung, also dass man einfach neue Verfahren und neue Produkte entwickelt, für sich überhaupt nichts wert ist, wenn es nicht auch ein relativer Vorsprung ist. Also wenn man nicht darin den anderen Nationen voraus ist und die Anstrengungen, die die unternehmen, die gleichartigen Anstrengungen zur Wirkungslosigkeit verdammt. Also Wissenschaft, Forschung und Entwicklung und die entsprechenden Produkte und Produktionsverfahren sind von vornherein als exklusives Kampfmittel gegen andere Standorte und auf Kosten anderer Standorte ins Auge gefasst. Und die Nationen kennen ja auch und die Standortverwalter hier auch aus der Geschichte des Weltmarkts etliche Erfolgsstorys, wo nämlich in den Nationen, die eine neue Technologie entwickelt haben, auf Dauer erstmal einen Vorsprung garantiert wurde. Also von der Dampfmaschine in England über die Chemieindustrie in Deutschland bis hin zur Informations- und Kommunikationstechnik in den USA. All solche Technologien haben den Standorten einen exklusiven Vorteil in der Weltmarktkonkurrenz garantiert, bis dann letztendlich die Anstrengungen der anderen Standorte diesen Vorsprung nivelliert haben. Was nur umgekehrt erst recht der Stachel ist, umso schärfer auf Forschung und Entwicklung zu setzen und einen neuen Vorsprung herauszuarbeiten. Also es geht, um es mal so zu sagen, darum, dass man kontinuierlich, und das ist das Programm, das angekündigt ist, wenn man von Spitzenforschung redet, wenn man sagt, wir müssen garantieren, dass wir in Zukunft Spitze sind und bleiben, ist ein Programm angekündigt, das sagt, wir müssen auf Dauer kontinuierlich über die Fähigkeit verfügen, Wissensvorsprünge vor anderen Standorten zu produzieren. Und an dem Punkt setzt jetzt eine Selbstkritik in Deutschland ein. Eine Selbstkritik, die diesen am Anfang vorgelesenen Zitaten zugrunde liegt. Nämlich die Diagnose in Deutschland, diesem Maßstab genügen wir nicht mehr. Dazu brauchen sich übrigens Schröder und Bullmann, demnächst werden es andere sein, aber die werden auch nicht anders denken, überhaupt nicht mit der Wissenschaft zu beschäftigen. Die müssen keinen Forschungsbericht lesen und die müssen auch keine Studienordnung lesen, um nachzuschauen, wie es an deutschen Hochschulen ausgeht. Die gucken einfach auf das Wachstum am Standort Deutschland. Die gucken einfach auf die Position, die Deutschland in der Welt, auf dem Weltmarkt einnimmt. Und dann ist ihnen klar, das Wissen und die Ausbildung hierzulande reicht nicht aus. Sie genügen nicht dem Maßstab, einen ordentlichen Vorsprung zu garantieren. Konsequenz daraus ist, war in den beiden Zitaten auch angekündigt, in den Stellungnahmen, die Politik, die Standortverwaltung muss mehr Geld bereitstellen für die Wissenschaft und Forschung. Und wir brauchen eine Methode hier und die soll an den Hochschulen institutionalisiert werden oder wie sagt man modern, implementiert werden, die auf Dauer den Vorsprung garantiert. Und das ist übrigens das Neue an dieser Reform und das Wort dafür heißt Exzellenz und Spitzenforschung. Das war mal der erste Punkt, in dem ich darstellen wollte, es ist kein Geheimnis, das sagen Sie selbst. Was heißt es? Also was wollen Sie? Die Wissenschaft und Forschung als Mittel des Standorts mobilisieren. Ich habe jetzt versucht auszuführen oder ausgeführt, was heißt es für die Wissenschaft, als was ist sie ins Visier genommen? Jetzt soll die Wissenschaft Exzellenz leisten, nämlich eine Methode soll implementiert werden, die garantiert, dass auf Dauer in Deutschland Vorsprünge in der Wissenschaft erarbeitet werden. Das stellt sich übrigens, naja, das kann man nach der einen Seite dieser PR-mäßigen aufnehmen. Da heißt ja, diese ganze Exzellenzinitiative wird PR-mäßig oder wurde PR-mäßig von der Bundesregierung vorgestellt als Train up, Deutschland sucht die Spitzenuni, also dieses Lächerliche ein bisschen. Aber wenn man es nach dem Inhalt hernimmt, dann heißt es, wir brauchen, wie heißt es, strahlende Leuchttürme der Wissenschaft, die international maßstabsetzend sind, strahlen. Das ist das Programm. Diese Exzellenzinitiative, unter der die ganze Hochschulreform steht, kündigt als erstes an das Programm, man muss Spitze von Breite unterscheiden. Man muss Exzellenz fördern und nicht Breite fördern. Wie unterscheidet jetzt eigentlich die Politik, zum Beispiel die Kultusministerin oder Wissenschaftsministerin oder der Schröder, Exzellenz von Masse, von Breite. Naja, erstens kann er das nicht entscheiden und zweitens will er es auch gar nicht, sondern reicht die Beantwortung der Frage, was ist eigentlich Exzellenz, die Deutschland voranbringt in Wissen und Forschung und was ist Breite, vernachlässigbarer Durchschnitt. Diese Beantwortung der Frage reicht er an die Wissenschaft selbst weiter. Die soll entscheiden, was ist exzellent und was ist Durchschnitt. Das ist, das will ich erstmal charakterisieren, einerseits sehr sachgerecht für einen Staat, dem es allein auf die Leistungen der Wissenschaft ankommt, nämlich eine Potenz für den Standort zu sein, der aber deswegen Wissenschaft und Forschung fördern muss. Also obwohl es ihm nur auf die Leistung von Forschung und Entwicklung für das Geschäft, für den geschäftlichen Erfolg, für die Durchsetzung des Standorts auf dem Weltmarkt ankommt, muss er erstmal tatsächlich Wissenschaft und Forschung getrennt davon fördern. Der Wissenschaft ihren Raum lassen, denn nur die Wissenschaftler können ja auch tatsächlich entscheiden und darüber befinden, was richtige und wegweisende Erkenntnisse sind. Was sind jetzt die Indikatoren? Was ist eigentlich exzellent? Welche Antwort kriegt der Staat darauf? Die erste Antwort, die er sich erhofft, ist zu sagen, was tragen eigentlich deutsche Wissenschaftler zum Fortschritt der Wissenschaft in der Welt bei? Und da lautet eine Diagnose zu wenig. Deutsche Forscher sind nicht exzellent, deutsche Wissenschaftler. Da wird verwiesen darauf, dass im vergangenen Jahrhundert deutsche Wissenschaftler noch massenhaft Nobelpreise abgesahnt haben, während in den letzten Jahren die Amerikaner alle Nobelpreise überwiegend einheimsen. Es wird darauf verwiesen, wo publizieren eigentlich deutsche Wissenschaftler? Wie oft werden sie zitiert? Exzellent ist nur der, der in englischsprachigen Fachzeitschriften Nature oder Science publiziert. Dann verweisen deutsche Wissenschaftler drauf und sagen, ja, wir veröffentlichen ja auch viel in Deutsch, da ist ja logisch, dass wir nicht so viel zitiert werden. Dann ist die Antwort, ja, das zeigt ja, ihr seid zu provinziell, dass ihr nicht in Englisch schreibt. Also auch wieder ein Urteil über, wie steht es um die deutsche Wissenschaft. Bezeichnend, also auf das will ich hinweisen, ist, dass man dem Echo, wie stehen deutsche Wissenschaftler in der Scientific Community weltweit da, dem Echo der Anerkennung, die sie dort spielen, einen Hinweis auf die Sache entnimmt und sagt, naja, wenn deutsche Wissenschaftler weltweit weder bei Nobelpreisen noch wo sie veröffentlichen noch wie oft sie zitiert werden, so schlecht dastehen, dann wirft das doch ein Licht auf die Sache, nämlich dass es mit der deutschen Forschung wirklich schlecht aussieht. Das ist ein Quid pro Quo, eine Verwechslung, weil es ist erstmal das Echo, das man in, oder die Anerkennung, die man in der internationalen Wissenschaftlergemeinde hat, aber daraus wird rückgeschlossen, so steht es um die Wissenschaft. Und die erste Auskunft ist, man muss dafür sorgen, das ist übrigens auch für den Staat das erste Kriterium, noch ein sehr abstraktes Kriterium, für wann ist die Wissenschaft für ihn nützlich? Wann leistet sie ihren Dienst für die Nation? Ja, dann, wenn die Wissenschaftler, die Deutschen, in der Welt der Wissenschaft spitze sind. Naja, das Kriterium wird gleich handfester. Die zweite Antwort auf die Frage, was macht eigentlich Exzellenz aus, ist natürlich das Kriterium der Praxisrelevanz. Nämlich, welche möglichen geschäftlichen Anwendungen aktueller Art oder zukünftiger Art sind eigentlich mit der Forschung verbunden. Das fängt schon bei den Nobelpreisen an. die werden ja nicht deswegen als Kriterium der Exzellenz geschätzt, weil sie für die Nation Ehre einlegen, sondern schon wegen der Anwendungen, die auch damit verbunden sind. Also wenn man sich die letzten drei, jetzt meine ich natürlich nicht den Literaturnobelpreis für Harold Pinter oder so, sondern die medizinische, physikalische, chemische Abteilung. Wenn man sich die drei Nobelpreise, die jetzt verteilt wurden, anschaut, dann sieht man, das Lob für den medizinischen war, für die Behandlung von Magengeschwüren, Wegweisendes geleistet. Bei der Chemie ein entscheidendes Verfahren für die billigere und effektivere Synthese von Kunststoffen waren es, glaube ich. Bei der Physik, da war ja auch ein Deutscher beteiligt, entscheidende Verfahren bei der Bestimmung, genaueren Bestimmung der Zeit, wichtig für die Satellitennavigation. Also man merkt schon, Spitze der Forschung, ja deswegen wichtig, weil damit mögliche zukünftige Geschäftsfelder eröffnet werden und die Nation, die über solche Forscher verfügt, verfügt eben auch über einen Vorsprung bei der Entwicklung solcher Geschäftsfelder. Also exzellent, das ist das zweite Kriterium, ist Wissen dann und Wissenschaft dann, Forschung dann, wenn sie gut fürs Geschäft ist. Und der unbestechlichste Faktor oder Indikator für Exzellenz ist natürlich dann gegeben, wenn sich Geschäftsleute finden, die Forschung finanzieren. Weil kein Geschäftsmann hat Geld übrig, wenn es ihm nicht etwas bringt. Und das ist natürlich dann für den Staat der unbestechlichste Indikator dafür, dass die Wissenschaft nützlich ist. Dann nämlich ist sie nützlich, wenn sie einen Geldgeber findet, der die Forschung finanziert.